Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Wandel, Veränderung, Peremen. Ein Song, der die Proteste in Belarus begleitet und der immer wieder neu variiert wird.
Ну здравствуй, папа. Пишу тебе снова и снова мне не подобрать нужного слова. Это твой сын. Помню, как бегал босым, как губы ругали меня сквозь густые усы. А я заходился от рёва, я помню всё.
Die belarussische Band Grias und ihre Hommage an den Song Peremen von der sowjetischen Band Kino aus den 80er Jahren. Darin wird aktuell Diktator Lukaschenko beschrieben und wie er nachts nicht schlafen kann, so wie er das Land regiert. Wir sprechen gleich mit einem Konzertveranstalter und Netzwerker der Musikszene in Minsk. Herzlich willkommen. Wir können nicht alle gehen, nur weil ein Mann bleiben will. Dieser Satz stammt von der belarussischen Musikerin Xenia Schuk. Und der eine Mann, das ist Diktator Alexander Lukaschenko, der sich weiter an die Macht klammert. Und alle, das sind natürlich die Belarussen, die endlich freie und faire Wahlen wollen und ein Ende der Bevormundung. Auch am Wochenende sind wieder mehr als 100.000 Menschen gegen das Regime in Belarus auf die Straße gegangen. Unter ihnen viele Künstler und Musiker, die alles riskieren damit. Ihren Job, die Karriere, sogar ihr Leben, wenn man sieht, wie brutal die Polizei auf Geheiß Lukaschenkos vorgeht, der sich heute mit Kreml-Chef Putin am Schwarzen Meer trifft und damit zeigt, Moskau unterstützt ihn weiter. Wir wollen uns die Rolle von Popmusik und Subkultur in der belarussischen Demokratiebewegung genauer erklären lassen, und zwar von Konzertmanager Dmitri Beskorovajny. Er gilt als eine Art Schaltzentrale der Minsker Musikszene. Haben sich eigentlich die meisten Musikerinnen und Künstler in Belarus der Oppositionsbewegung angeschlossen? Kann man das so sagen?
I think this time it's really massive. It has never been like this.
Nun, es gab niemals so viele Musiker, die aktiv waren, aber generell hat es noch niemals so viele Menschen gegeben, die sich so aktiv gegen die Autoritäten gewehrt haben. Und diesmal sind die Musiker einfach Teil dieses Protests. Früher gab es nur sehr, sehr wenige. Da spielte natürlich auch die Angst eine Rolle, auf eine unoffizielle schwarze Liste zu gelangen. Es ist mehrere Male passiert, dass Musiker, die sich gegen Lukaschenko, die sich gegen die Autoritäten öffentlich geäußert hatten, dass sie auf eine Art schwarze Liste gekommen sind. Sie durften beispielsweise keine öffentlichen Konzerte mehr machen und das jahrelang. Und jetzt ist es aber wirklich so, dass ich habe mindestens 50, 60 Musiker gezählt, von den kleineren, unbekannteren bis hin zu wirklich populären Musikern, die jetzt wirklich ganz aktiv an der Protestbewegung teilnehmen und sich auf das Gebiet der gesamt Weißrusslands und auch der ehemaligen UdSSR verteilen.
And all over the former USSR, and it's really something.
Und wie wichtig ist diese Unterstützung und Begleitung durch diese vielen Musiker für die Protestbewegung?
I believe now is the time when everything is important, every step, every small step, because
ich glaube, jede Form des Protests ist einfach wichtig, von den kleinsten Schritten angefangen. Wenn Leute einfach nur weiße Flaggen heraushängen, dann ist das wichtig. Musiker haben einfach die Chance, dass sie ein größeres Publikum, ein breiteres Publikum erreichen können. Und wenn sie sich dann äußern oder wenn sie vielleicht auch neue Stücke, neue Songs komponieren, dann bedeutet das den Menschen etwas. Die fühlen sich dadurch natürlich auch sehr unterstützt. Und die Musiker sind ja auch nicht allein. Es gibt ja auch bekannte Sportler, die sich plötzlich engagieren, und auch andere Persönlichkeiten.
Gibt es denn in Belarus schon eine Gruppe, die zum Gesicht der Bewegung geworden ist? Also zum Beispiel Navi Band, die Belarus 2017 beim Eurovision Song Contest vertreten haben?
I believe there's no artist who can be the main face.
Also es gibt jetzt nicht die Band oder den Künstler, die Künstlerin, die das Gesicht des Protestes sind, weil der eher horizontal verläuft. Aber es sind eben ganz viele Künstler und Künstlerinnen, die sich beteiligen. Und Navi Band, die sind nun mal sehr populär, die sind auch hier im staatlichen Fernsehen viel aufgetreten. Und die haben sich bisher politisch nie geäußert und diesmal haben sie sich positioniert. Und das ist sehr wichtig. Aber es gibt eben auch andere Bands, die hier sehr bekannt sind, die etwas tun. Und das ist eben wichtig, dass es eben jetzt viele Bands, viele Musikerinnen, viele Musiker sind, viele Künstler, Künstlerinnen sind, die sich engagieren.
We don't have one face, we have many faces and there are many of us.
Dennoch ist natürlich oft so, dass ein Song sich zu einer Art Hymne entwickelt, als es damals 89, 90 den Fall der Mauern in Osteuropa gab, da gab es natürlich auch diese Hymne von den Scorpions, Wind of Change, die überall gespielt wurde, auch wenn es natürlich andere Songs gab, die auch wichtig waren. Sehen Sie einen vergleichbaren Hit in Belarus, wie zum Beispiel diese Hymne Grias Peremen, also Peremen, dieses Wort Wandel im Titel schon trägt?
I can't say that there is one song from the Belarusian artist.
Also nochmal, es gibt jetzt hier nicht einen Song, der sozusagen die Hymne dieser belarussischen Protestbewegung geworden ist, sondern es ist ein alter Song, der heißt auch Peremen, aber der kommt von Kino. Das war eine sowjetische Band, deren Sänger ja 1991 tragisch bei dem Autounfall gestorben ist. Das ist ein Song, der zur Perestroika unglaublich populär war und der verbindet eben auch die Generationen. Dann gibt es eben Songs, die schon zu Protesten 2011 gespielt worden sind, Cover-Songs beispielsweise, der polnischen Solidarność-Bewegung. Moody, das war ein Song, den Tichanowska gespielt hat in ihrer Kampagne. Aber es gibt eben auch andere Rockmusiker wie NRM, wie Trizata Party oder Rai, die plötzlich Songs spielen, die nicht neu sind, aber die plötzlich eine andere Bedeutung bekommen. Und jetzt vielleicht von den neueren Bands, da gibt es Tor, die kommen aus einer ganz kleinen Stadt, Rugachev, und haben gerade so 3 Songs in den Streaming-Charts, wo sie sich sehr viel mit sozialen und politischen Problemen auseinandersetzen und reden von Lukaschenka, paraphrasieren und ihm sozusagen antworten und das, was er negativ meint, einfach umdrehen.
With negative sense and they are kind of answering him with their songs and it got really popular.
Es ist aber ja schon auffällig, wirklich, wie wichtig die Musik speziell in der belarussischen Bewegung jetzt ist. Auch die verhaftete Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikova ist Musikerin, Flötistin nämlich. Also Musiker übernehmen eine wichtige Rolle. Wo können sie denn überhaupt ihren Protest zum Ausdruck bringen? Denn die Behörden sind ja dabei, sicher Auftritte zu verhindern und auch nicht alle können bei den Demonstrationen spielen.
They are releasing statements, they are releasing songs connected to the events, they are releasing videos.
Ja, also das ist schon so, dass man sich äußert, dass man Songs schreibt, Videos dreht und vieles entsteht auch spontan auf den Demos. Da wird einfach spontan Musik gemacht. Die Musiker improvisieren, haben sehr wenig Instrumente bei sich, machen plötzlich Straßenmusik und da sind auch sehr populäre Musiker mit dabei. Und dann gibt es sehr viele so Nachbarschaftskonzerte. Unweit von mir ist der Ploschad Peremen, das ist der Platz der Veränderung. Da treten Bands auf, die plötzlich ganz spontan da Konzerte geben. Hin und wieder taucht auch die Polizei auf, die Spezialpolizei versucht sie zu hindern. Dann wiederum weicht man auf Balkons aus. Also man ist da schon, man denkt sich da sehr viel aus. Es ist sehr spontane Straßenmusik, Gratiskonzerte und wie gesagt wenig Instrumente, damit man so mobil wie möglich ist.
Minimum Equipment. So everyone's doing everything one can.
Dmitri Beskorovajny, Konzertmanager und Musikexperte in Belarus. Es geht um die Musikszene dort und wie aktiv sie ist in der Demokratiebewegung. Übersetzer ist Jörg Taschmann. Wir sprechen auch gleich weiter noch nach diesem Song In Chimi von Navi Band, die wir ja eben schon angesprochen haben, die vor 3 Jahren beim European Song Contest für Belarus angetreten sind und sich jetzt stark engagieren gegen das Regime in Minsk. Chemie von Navi Band aus Belarus. Dort in der Hauptstadt Minsk arbeitet Konzertmanager Dmitri Beskorovajny. Er vernetzt die Musikerszene, hat einen guten Überblick über die Protestaktivitäten. Und auf den Demos sind es ja vor allem die Frauen in ihren weißen Kleidern, die die Bilder prägen. Das kannte man so vorher noch nicht. Ich habe Dmitri Beskorovajny gefragt, wie es in der Musik ist. Ist der Sound der Bewegung auch weiblich oder weiblicher als zuvor?
Unfortunately, we still have the situation when most musicians probably a male.
Ehrlich gesagt ist die Musik doch schon und die Musiker, das sind schon sehr, sehr männerdominiert. Mir fällt jetzt spontan nur Idrat ein. Das ist eine Flötistin, die zusammen mit ihrem Mann auch auf Demozügen gespielt hat. Aber wenn man sagen kann, dass die Frauen vielleicht visuell das Bild prägen, dann wird der Sound nach wie vor von Männern geprägt. Das ist zurzeit eben einfach so. Ich habe hier gestern auch ganz spontan eine Truppe gesehen, die hat ein Drumkonzert gegeben. Aber auch da würde ich sagen, 80-90% waren Männer, auch wenn da ein paar Frauen mitgemacht haben.
Sie vertreten ja auch zum Beispiel die Tallinn Music Week, also ein estnisches Musikfestival. Welche Rolle spielt denn die Musikszene im Ausland ganz generell für die Bewegung jetzt in Belarus?
There's quite a lot of support from various countries connected with the protest. Actually, I was as somehow not only representing Tallinn Music Week, but basically 8 years ago I started trying to connect.
Und bei der Tallinn Musikwoche, da bin ich nur unoffiziell, aber was ja viel wichtiger ist, seit über 8 Jahren versuche ich einfach auch die belarussische Musikszene europäisch zu vernetzen, mit Festivals in Verbindung zu bringen. Ich habe eine Art Archiv aufgebaut mit Songs. Wenn es Interviewanfragen gibt, dann kann ich da vermitteln. Und was jetzt wirklich geschehen ist, sehr viele Radiosender haben Songs belarussischer Musiker gespielt, in Deutschland, in Litauen, in der Tschechischen Republik, in Polen. Und das ist nun wirklich sehr, sehr wichtig, weil die Musiker gehen ja wirklich ein Risiko ein. Also wenn dieser Machthaber sich hält, dann werden sie auf schwarze Listen gelangen, dann verlieren sie sozusagen ihren nationalen Markt. Und deswegen ist es eben wichtig, und jede internationale ist wichtig, weil seit 5 Wochen wird schon auch ein enormer Druck aufgebaut und wir gehen hier durch Höhen und Tiefen. Es gibt Tage, da glauben wir haben schon gewonnen. An anderen Tagen haben wir wirklich nur noch Angst, sofort verhaftet zu werden. Und von daher ist es wirklich auch emotional wichtig, so eine Unterstützung zu bekommen, auch durch Hilfsorganisationen. Leute haben ihren Job verloren, weil sie an Demos teilgenommen haben. Polizeibrutalität muss irgendwie überwunden werden. Da sind internationale Hilfsorganisationen und Hilfe wichtig. Auch politischer Druck aus dem Ausland, dass man dem Regime hier klar macht, ihr müsst mit dem Volk reden. Das ist wichtig. Ihr müsst in einen Dialog treten mit diesem Volk.
Get international help on political level to push the authorities and understand that they need to talk to the people, not just fight them.
Sie riskieren viel, aber sie machen weiter. Das waren die Einschätzungen und Schilderungen von Dimitri Beskorovaini, Konzertmanager und Musikexperte in Belarus. Wir sprachen über die Rolle von Popmusik und Subkultur in der Demokratiebewegung. Haben Sie vielen Dank. Thank you very much.
Thank you very much. Let's hope for the best.
Yes, and thank you for your time. Yes.
Okay. Всё хорошего. Привет.
Thank you very much.
Da freut er sich. Unser Übersetzer Jörg Taschmann spricht nämlich nicht nur perfekt Englisch, er kann auch noch Ungarisch und Russisch und wer weiß vielleicht was noch alles. Das war eben seine Verabschiedung auf Weißrussisch. Übrigens, eine Liste mit Songs der Protestbewegung in Belarus finden Sie im Netz. Dann die Adresse heute nach dieser Sendung auf unserer Webseite.
Fundstück.
Das automatische Klavier im Musikgeschäft seines Vaters in Brooklyn faszinierte ihn bereits als Kind zu Anfang des 20. Jahrhunderts. Ab 1946 entwickelte Raymond Scott dann selber Musikinstrumente. Sie waren elektronisch und der Konkurrenz um Jahre voraus. Seine ständigen Verfeinerungen der Geräte gipfelten Ende der 60er im Elektronium, einem Synthesizer, der einmal eingespielte Melodien von alleine variieren und weiterentwickeln konnte. Eigene musikalische Ideen für das Elektronium dokumentierte Scott akribisch auf Tonband, so wie 1970 die Idee Nummer 35.
Idea number 35. Here is the first note, A, written up. Here is first note. Second B. This is C sounding now. D sounding. Thank you.
Raymond Scott. Die Idee Nummer 35. Ein Fundstück von unserem Klangarchiv-Spezialisten Paul Paulun.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Autoren- und Publizistikverbände in Deutschland haben gefordert, dass die Freiheitsrechte in Hongkong bewahrt werden. Mit dem Gesetz zur nationalen Sicherheit in Hongkong vom Juni stünden die Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung, auf Publikationsfreiheit und auf Versammlungsfreiheit de facto unter Strafe. Die Bundesregierung und die EU müssten sich gegenüber der chinesischen Regierung entschieden für den Erhalt von Freiheitsrechten einsetzen. Unterzeichner sind unter anderem der Schriftstellerverband Pennzentrum und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Die Videoplattform TikTok hat Microsoft abblitzen lassen. Das Angebot sei vom chinesischen Eigentümer ByteDance abgelehnt worden, teilte Microsoft mit. Nicole Markwald.
US-Präsident Donald Trump hatte im August ein Dekret unterzeichnet, das auf ein Verbot der beliebten App in den USA hinausläuft. Trump sah die nationale Sicherheit durch ByteDance und TikTok gefährdet. So könnten mithilfe der App Bewegungsprofile von Bundesbeamten erstellt und Firmen ausspioniert werden.
Favorit für die Übernahme ist jetzt laut Zeitungsberichten der kalifornische Softwarekonzern Oracle. Der Autor der Sams-Bücher, Paul Maar, schreibt gegen sein eigenes Vergessen an. Der 82-Jährige sagte im Deutschlandfunk Kultur, er habe Angst, dement zu werden. Das sei der Grund, warum er innerhalb weniger Monate mehrere Bücher veröffentlicht habe. In seiner Biografie mit dem Titel »Wie alles kam« schreibt er über den frühen Tod seiner Mutter und das schwierige Verhältnis zu seinem Vater, aber auch darüber, wie er seine spätere Ehefrau Nele kennenlernte, die aus einer Theaterfamilie stammt.
Durch die Bekanntschaft, durch die Freundschaft und die Liebe zu meiner Frau kam ich in ein anderes Milieu. Ich merkte plötzlich, als ich mit den Schauspielern zusammensaß, mit dem Regisseur oder dem Bühnenbildner am Nachmittag Tee trank und die erzählten von Büchern, von denen ich noch nicht mal gehört hatte, da merkte ich plötzlich, das ist meine Welt, da will ich hin. Ich möchte schreiben, ich möchte ein Bühnenbild machen.
Die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood wird mit dem Dayton-Literatur-Friedenspreis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Die 80-Jährige lehre ihre Leserinnen und Leser, soziale Gerechtigkeit einzufordern. So die Begründung der US-Stiftung, die die Auszeichnung vergibt. Atwood zeige, was es bedeute, anders zu sein und könne dadurch mehr Mitgefühl für Menschen wecken. Atwood wurde 1985 durch ihren Roman »Der Report der Marktwelt« bekannt. Darin beschreibt sie eine fundamentalistisch-christliche Diktatur in den USA, in der Frauen entrechtet und zum Kinderzeugen gezwungen sind.
Vor 70.000 Jahren brach der Yellowstone-Supervulkan in Wyoming zum letzten Mal aus. Ziemlich lange her. Ein neuer Ausbruch könnte aber weite Teile der USA verwüsten. Doch was dann eine solche Katastrophe auch für politische Langzeitfolgen hätte, das fragt ausgerechnet ein Debüt-Comic von zwei Künstlern aus Hamburg und Münster. Yellowstone heißt der Comic, gezeichnet von Dave Scheffel-Runte und geschrieben von Philipp Spreckels, zeigt ein Amerika 10 Jahre nach diesem fiktiven Ausbruch. Unser Kritiker Stefan Mesch hat den Comic gelesen und hatte beides dabei, Freude und Stirnrunzeln, so viel sei schon mal verraten. Hallo Stefan.
Hallo.
Es geht also erstmal nicht um die Katastrophe selbst in Yellowstone.
Nee, und das ist gleich ein bisschen schade. Der Vulkanausbruch ist in so einem Comic im Jahr 2032 und der Comic spielt dann aber 10 Jahre später. Das heißt, diese verwüsteten Gebiete wurden evakuiert und sind eine riesige Sperrzone. Das ist dieses Heartland der USA und das gehört alles Konzernen. Und an den Küsten drängen sich die ganzen Geflüchteten und Heimatvertriebenen und auch die Hauptfigur Noah. Der war früher bei der National Guard und von der Zerstörung selbst kriegen wir jetzt aber leider gar nicht so viel zu sehen. Der Comic startet mit so einer ganz schnöden Textseite, wo einfach steht, das geschah vor 10 Jahren. Und es ist schade, weil er ist sehr, sehr gut gezeichnet und natürlich hätte ich gerne diese Katastrophe gesehen, die halt die USA verwüstet.
Und doch ist es ja ein hehres Anliegen, also im Verlagstext jedenfalls ist zu lesen, ein Öko-Thriller mit viel Gesellschaftskritik. Stimmt das?
Ich finde ein bisschen schwierig, immer wenn es um einen Polizeistaat geht oder um ein totalitäres System, zu sagen, oh, das ist die große Gesellschaftskritik. Ich meine, natürlich geht es um Geflüchtete und natürlich geht es um einen Staat, der sich ganz, ganz viele Freiheiten rausmacht. Aber ich erwarte 2020 ein bisschen mehr von einem gesellschaftskritischen Comic, als zu sagen, ja, die Polizei hat so viel Macht oder wir können den Politikern nicht trauen. Das heißt, das ist ein hehres Anliegen. Das ist auch ein schöner Stoff, der vielleicht Leute interessiert, die Cyberpunk mögen oder Dystopien. Aber dem Genre-Dystopie fügt es jetzt nicht unbedingt viel Neues hinzu. Also das ist auch gar nicht das Interessante an dem Comic. Die Hauptfigur kriegt so eine Diskette oder so einen Datenträger, auf der brisante Informationen sind, und dann überlegt er, wie er das zu Geld machen kann. Und dann kommt natürlich sofort die Polizei und so eine Verbündete von ihm verschwindet, und er reist dann zu verschiedenen Stationen, am Ende auch in die Sperrzone, und findet raus, was alles in diesem Land nicht stimmt. Und das ist schon ganz spannend und ganz schmissig, aber was dann letztendlich nicht stimmt, also ich will nicht spoilern, aber es war jetzt nichts, das mir die Augen geöffnet hat oder wo ich sagen kann, wow, ja, das ist ein mutiger, hochpolitischer Comic.
Mhm. Das Besondere, da das sei soweit auch schon mal verraten, sind eben die Zeichnungen, denn die finden Sie sehr gelungen.
Ich finde die Zeichnung großartig, ja. Also ich finde diesen Comic wirklich auf Weltniveau. Es gibt zum einen ganz viele dystopische Comics, die ich aus Amerika kenne, so Mainstream-Indie-Reihen wie DMZ, die Militarized Zone von Brian Wood, oder Lazarus von Greg Rucka. Und das hier ist ein deutscher Comic, der aber genauso schick und genauso stilisiert aussieht und wo auch die Settings stimmen. Also es ist alles sehr, sehr liebevoll gezeichnet. Die Figuren haben putzige Knopfaugen, sind aber sehr, sehr lebendig und erwachsen. Also haben eine große Würde, und ja, ich habe mich einfach unglaublich gern in dem Comic aufgehalten. Und woran ich auch ständig denken musste, es gab so einen Comic von Marvel, den alle lieben, von 2012, Hawkeye, über diesen Schützen, und da war es so, dass alles so ein bisschen lila, schwarz war und sehr, sehr stilisiert. Und sowas Ähnliches macht jetzt dieser Comic, nämlich die Hauptfigur hat immer eine krasse Farbe, also ist durchgängig in einer Farbe koloriert, meistens ist es gelb, und die Hintergründe sind dann irgendein interessanter Kontrast, also lila oder grün oder so, und das heißt, die wichtigen Figuren, egal wie unübersichtlich es wird oder egal wie komplex das Setting ist, die poppen da so richtig raus, und das eben in so einer Eleganz und in so einer Brillanz, wo ich sage, ja, das ist Weltniveau. Also das hat mich wirklich begeistert.
Das ist ja dann schon wirklich auch sehr wichtiger Punkt beim Comic, und das macht ja dann auch wirklich Spaß, es zu lesen. Allerdings umso bedauerlicher, wenn die Geschichte dann die Ansprüche nicht erfüllen kann. Was hat sie denn daran so enttäuscht? Also ich meine, abgesehen davon, dass es vielleicht nicht ganz reflektiert, was heute sozusagen bekannt ist über, ja, Polizeistaat, Dystopien. Also woran fehlt's?
Ich glaube, das Wort dafür ist Klischeesturm. Also wenn eine Geschichte so viele naheliegende Elemente nimmt, die man schon aus Filmen oder Serien kennt, und die einfach so aneinander reiht. Ich musste an Roland Emmerich denken, eben nicht wegen den Zerstörungsszenarien, sondern weil ich da auch immer denke, ich finde deine Filme so abgegriffen, und ich weiß jetzt gar nicht, glaube ich das nur, weil du Deutscher bist, und bin ich dann nochmal extra skeptisch, weil ich denke, nee, Deutsche können das vielleicht alles nicht. Oder, also ich weiß nicht genau, ob ich dem Autor gegenüber unfair bin, wenn ich sage, ach, der Veteran, ach, die Verschwörung, das habe ich alles schon tausendmal gesehen. Ich glaube dir das nicht richtig, aber ich finde es wirklich ziemlich lieblos so zusammengepatscht bis zur Satz-für-Satz-Ebene, wo die Figuren auch so Sätze sagen wie Feind auf 12 Uhr, so ganz hemdsärmliche, das lief doch wie am Schnürchen, wo ich denke, nee, da erwarte ich einfach mehr. Das war ein Herzensprojekt von euch. Das sind ein Autor und ein Zeichner, sie haben 4 Jahre dran gearbeitet, und ich finde halt ganz viele Elemente so auf der Satz-für-Satz-Ebene und auf der Plot-Ebene unglaublich wurstig.
Das sollte man natürlich nicht klären können, ob das jetzt eben daran liegt, dass man einem Deutschen das noch weniger nachsieht. Häufig sind solche Sachen, diese abgegriffenen Sprüche zum Beispiel, ja auch ein Übersetzungsproblem, natürlich in dem Fall jetzt nicht. Und wenn Sie jetzt gerade Roland Emmerich erwähnen, also auf Filmebene gibt es solche Mainstream-Produktionen aus deutscher Hand, aber bei Comics ja eher selten. Warum eigentlich?
Ich habe mich im Winter mit einem spanischen Freund unterhalten, der bei Comics auf Spanisch liegt, und ich meinte, oh, du bist echt zu beneiden, weil es gibt einfach ganz viele spanische Zeichner, die ich aus so Batman-Comics oder so kenne. Das heißt, Leute, die in Spanien leben und arbeiten, zeichnen trotzdem für die großen Superheldinnen-Verlage in Amerika. Und er meinte, nee, da musst du mich nicht beneiden, das ist nämlich eher umgekehrt. Der spanische Comicmarkt ist so klein, und es gibt da so wenig Abnehmer für eigene Stoffe, dass diese Leute dann oft eben für DC oder für Marvel arbeiten müssen. Und in Deutschland, sagt er, ist es aber groß genug, dass Leute wirklich ihre eigenen Stoffe machen. Und da finde ich es dann eben nochmal extra sympathisch, dass sie jetzt nicht die x-te keine Ahnung, Kafka Graphic Novel auf den Markt bringen oder irgendeine Biografie, sondern sagen, nee, wir lieben diese amerikanischen Stoffe und wir machen das jetzt genauso gut. Und zumindest optisch ist ihnen das ja auch absolut gelungen.
Yellowstone von Philipp Spreckels und Dave Scheffel runter, erschienen im Zwerche Verlag, 144 Seiten, 18 Euro, und für uns besprochen von Stefan Mesch. Vor 20 Jahren wurde Hans Hakes Installation Der Bevölkerung im Lichthof des Deutschen Bundestages eingeweiht. Damals umstritten. Der Satz bezieht sich ja auf die Inschrift auf dem Reichstag, dem deutschen Volke, was nach Hake eben nicht mehr zeitgemäß war und auch ist. Was viele wiederum anders sehen, und da sind wir schon mittendrin in einer schönen Debatte, die Simone Reber uns noch einmal rekapituliert. Denn auch der neue Berliner Kunstverein erinnert an die Diskussion, die damals die Gemüter erhitzte.
In Hunderten von Briefen gibt es nur einen Tenor, dass das, was wir hier zulassen würden, all denjenigen, die es wollen, den Vorwurf einbringt, Verbrecher, Mörder, Verräter des Vaterlands zu sein.
Rita Süssmuth, damals Mitglied im Kunstbeirat des Bundestags, war eine von zwei Abgeordneten der CDU-CSU-Fraktion, die für die Installation Der Bevölkerung von Hans Hake votierten. Es lohnt sich, in der spannenden Ausstellung des neuen Berliner Kunstvereins die Redebeiträge noch einmal anzuschauen. Hans Hake beobachtete die Diskussion damals von der Zuschauerbank. Der inzwischen 84-jährige Künstler lebt in New York. Gerne wäre er zur Eröffnung der Ausstellung nach Berlin gekommen und anschließend zur Verleihung des Goslarer Kaiserrings weitergereist. Die Pest, wie er Corona nennt, verhindert das. Am Telefon erzählt er, dass ihn ein Zitat von Bertolt Brecht zu dem Entwurf inspirierte, der 1934 schrieb:
Eine Art, eine Lüge zu vermeiden, wäre, das Wort Volk durch das Wort Bevölkerung zu ersetzen. Und daran erinnerte ich mich, als ich Mitte der 80er Jahre in Berlin war, auf dem Rasen vor dem Reichstagsgebäude an einem Sonntag türkische Familien sah, und da sah ich über ihnen die Inschrift dem deutschen Volke, die von den Nazis uminterpretiert worden ist.
Die Giebelinschrift an der Fassade des Reichstagsgebäudes wurde 1916 angebracht. Kaiser Wilhelm II. Empfand die Inschrift dem deutschen Volke allerdings provozierend. Die Buchstaben entwarf der Jugendstilkünstler Peter Behrens.
Dann habe ich auch nachgeforscht, wie diese Inschrift da oben angebracht worden ist, und las, dass die Buchstaben in einer jüdischen Gießerei in Berlin hergestellt worden sind und dass zwei der Familienmitglieder dieser Gießerei das Naziregime nicht überlebt haben.
Hans Hake ließ die Worte der Bevölkerung im gleichen Schrifttyp in einen Holzdruck ein, der im Lichthof des Reichstagsgebäudes unter freiem Himmel steht. Vor 20 Jahren entzündete sich der Widerstand nicht nur an dem Wort Bevölkerung, sondern auch an der Idee, dass alle Abgeordneten einen Sack Erde aus ihrem Wahlkreis mitbringen könnten. Erdkult kritisierte das die SPD-Politikerin Hanna Wolf. Andere, wie Olaf Scholz in Altona, riefen in ihren Wahlkreisen zum Mitmachen auf. Inzwischen haben 400 Abgeordnete Erde in den Truck geschüttet.
Von Anfang an war meine Absicht, dass die Erde die Haltung der Bundestagsabgeordneten in ihrem Wahlkreis in gewisser Weise zum Ausdruck bringt. Und dass es sich vermischt und dass da kein Gärtner danach sieht, dass das alles sauber aussieht.
Eine Webcam nimmt die Veränderungen des Biotops im Lauf der Jahreszeiten auf, registriert, wenn Schnee über der Bevölkerung liegt oder wenn es blüht zwischen dem Ö und dem E. Fingerhut und Brennnesseln gedeihen dort, aber auch Wegwarte und Veilchen. Zur letzten Documenta 2017 hat Hans Hake die Frage nach dem Volk noch einmal erweitert. Wir, in Klammer alle, sind das Volk, schrieb er auf Banner als eine winzige Verschiebung im Motto der DDR-Bürgerrechtsbewegung.
Aber das ist ja, wie wir wissen, von rechten Nationalisten inzwischen usurpiert worden. Und jetzt kann man das nicht mehr verkünden ohne die Einfügung, dass alle zum Volk gehören.
Während der Berlin-Artweg waren diese Banner in vielen Sprachen an der Fassade verschiedener Kultureinrichtungen zu sehen. zum Beispiel am neuen Domizil von Savvy Contemporary im Berliner Bezirk Wedding. Heute, sagt Anna Jäger, Mitglied des unabhängigen Kunstraums, kann man den Spruch kaum hören, ohne an das Flüchtlingslager in Moria zu denken.
Und ein bisschen Angst auch zu bekommen, ob der Kaltherzigkeit, mit der diesem seit Jahren andauernden Elend beinahe teilnahmslos zugeschaut wird und mit welchem politischen Kalkül da wirklich die Katastrophe in Kauf genommen wird.
Bevölkerung und alle. Der Unterschied besteht nur in ein paar Silben oder einem Wort in Klammern. Die Diskussion um das Werk zeigt, die Wirkung liegt weniger in der plakativen Aktion, sondern in der leisen Verschiebung der Bedeutungen. Hier tut sich bei Hans Hake der Abgrund auf.
20 Jahre der Bevölkerung von Hans Hake, so heißt auch die Ausstellung im Projektraum des Neuen Berliner Kunstvereins.